und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
So nach typisch deutscher Manier muss ein Schuldiger gefunden werden, damit Rücktrittsforderungen klar werden. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Also alles, was nicht so wichtig ist, ist relativ sicher. Das liegt im Kernhaushalt. Und alles, was echt wichtig ist, das haben wir auf total wackelige Beine gestellt.
Man muss politische Aktivitäten zeigen. Man muss auch seine Klientel irgendwie bedienen.
Und das wird ja ganz offen so gesagt. Die sagen ja, das wirkt ja nicht so schnell. Ja.
Genau.
Soweit der Vorgeschmack auf die heutige Ausgabe. Damit herzlich willkommen. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus. Ich freue mich, dass wir heute dieses wunderbare Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus der letzten Woche mit Ihnen ein wenig diskutieren können.
Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Ich freue mich genauso, dass wir wieder diskutieren, welche Implikationen das Urteil zur Schuldenbremse aus Karlsruhe haben wird. Und bin gespannt auf unsere Diskussion, lieber Lars, liebe Frau Müller.
Und damit legen wir auch direkt los. Das Karlsruher Urteil steht alleinig im Mittelpunkt. Kein anderes Thema ist gerade so akut. Wir schauen voraus und sprechen über das, was grundsätzlich aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts folgt. Ja, die Voraussetzungen, unter denen wir uns seit fast 2,5 Jahren hier treffen, werden irgendwie nicht besser. Nach Corona, Krieg und Energiekrise jetzt der Super-GAU für den Haushalt?
Tja, Super-GAU ist übertrieben. Also man muss sagen, die Karlsruher Richter haben die Schuldenbremse geschärft an verschiedenen Stellen. Sie haben aber auch in ihrem Urteil, indem sie die Prinzipien von Jährlichkeit für die Haushaltsplanung, Jährigkeit für den Haushaltsvollzug und Fälligkeit stark gemacht haben, weitreichende Implikationen hervorgerufen für die gesamte Haushaltsführung in Bund, Ländern, vielleicht auch bei den Gemeinden.
Lars, vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, Jährlichkeit und Jährigkeit. Das sind ja jetzt nicht so Begriffe, mit denen vermutlich selbst die berühmte schwäbische Hausfrau tagtäglich oder auch nur jährlich operiert. Also gib doch mal so ein kleines Germanistik-Seminar hier, was das eigentlich ist.
Ja, da hast du natürlich recht. Irgendwie, wenn man dieses Urteil liest, hat man auch den Eindruck, dass man in einem Germanistik-Seminar ist. Da werden Worte sehr schön ausgelegt, also wirklich auch interpretiert auf eine Art und Weise, wie einen das ein bisschen wundert als Ökonom. Jährlichkeit bezieht sich auf die Haushaltsplanung. Das heißt, ich muss in meiner Haushaltsplanung als Bund sagen, das sind die Einnahmen für das nächste Jahr, das sind die Ausgaben für das nächste Jahr, so viel Schulden muss ich dafür machen. Ja? Und das ist ex ante, also nach vorne gerichtet. Während die Jährigkeit ist dann die tatsächliche Verbuchung in der Rechnung, die da kameralistisch gemacht wird. Und man unterscheidet das halt einfach, um irgendwie eine Unterscheidung zu haben. Also wenn man Jährigkeit in Word eingibt, zeigt einem Word, dass dieses Wort gar nicht existiert. Ja? Man muss es also zusätzlich
hinzudefinieren. Das war vor der Schuldenbremse.
Das hat mit der Schuldenbremse selber doch gar nichts zu tun, aber offenbar im Haushaltsrecht...
Vor dem Urteil, meine ich.
Ja, ich habe mich belehren lassen von meinen juristischen Kollegen, dass das im Haushaltsrecht und dessen Interpretation schon lange gang und gäbe ist. Und ich habe gedacht, ich würde mich da gut auskennen, aber der Ausdruck war mir bis zum Urteil auch noch nicht wirklich geläufig.
Okay.
Lassen Sie uns auf die Tragweite des Urteils schauen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig erklärt, über den Corona-Gelder in den Klima- und Transformationsfonds KTF umgewidmet worden waren. Nun soll für dieses Jahr die Schuldenbremse gezwungenermaßen doch nochmal ausgesetzt und dem Bundestag für dieses Jahr ein Nachtragshaushalt vorgelegt werden. Was in der Urteilsbegründung, Herr Feld, hat denn jetzt die entscheidende Rolle gespielt, was die Planung von Bund und Ländern betrifft und was heißt das vor allem künftig?
Dabei hat eine Rolle gespielt, dass der Bund und auch eine Reihe von Ländern Kreditermächtigungen aus dem Jahre 2021, also keine Kredite, nur die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, auf das Sondervermögen, damals hieß es noch Energie- und Klimafonds und wurde dann umgetauft in Klima- und Transformationsfonds, übertragen haben. Die Schulden wurden der Schuldenbremse angerechnet im Jahre 2021, nachdem sie den Kernhaushalt als Kreditermächtigungen ins Sondervermögen verlassen hatten. und sollten dann über die Zeit ausgegeben werden. Ja, also hätte man Kredite aufgenommen und sie ausgegeben, das hätte man aber in den Jahren, in denen die Kredite wirklich aufgenommen worden wären, nicht schuldenbremsenwirksam verbucht, weil es ja schon vorher verbucht worden ist. Und da sagen die Richter, das geht nicht. Wir haben ein Prinzip von Jährlichkeit und Jährigkeit. Das muss auch im Vollzug klar sein, dass Kreditermächtigungen dann zum Tragen kommen, wenn sie wirklich auf dem Kapitalmarkt als Kredite sich niederschlagen, als Schuldverschreibungen, Anleihen des Bundes sich niederschlagen. Und dann muss das auch in der Schuldenbremse angerechnet werden. Was Sie dann weiter ausführen, ist so hart in Richtung Jährlichkeit und Jährigkeit formuliert, dass die gängige Haushaltspraxis, wie beispielsweise die Bildung von Rücklagen, was jedes Unternehmen als völlig normal erachtet, was aber in der Kameralistik mit ihrer Jährlichkeit eben normalerweise nicht üblich ist, dass die Bildung von Rücklagen wieder in Frage steht. Die Übertragung von Ausgabenresten aus einem Jahr aufs andere wird dann nochmal zu hinterfragen sein. Das sagen die Richter, das geht im Prinzip, aber auch nur eingeschränkt. Wir haben Doppelhaushalte, beispielsweise in Baden-Württemberg. Da spielt das Prinzip der Jährlichkeit überhaupt keine Rolle, weil das ja 2 Jahre sind. Wir haben eine an der Jahresbilanzierung von Unternehmen orientierte, also doppische Haushaltsführung in Hessen und in Hamburg. Auch da spielt im Grunde die Jährlichkeit keine große Rolle mehr. Und bei den Kommunen haben wir diese Idee der Topic ja überall umgesetzt. Also wird das dann schon relativ schwierig, das jetzt alles nachzuvollziehen und herauszufinden, was müssen wir denn jetzt zukünftig tun. Ja? Was eigentlich handwerklicher Fehler ist, man kann gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht einen Nachtragshaushalt nachträglich beschließen. Ja? Also im Jahr 22 für das Jahr 21, das geht nicht.
Herr Feld, nun sind Sie ja erst nach dem Beschluss des Nachtragshaushalts der persönliche Beauftragte des Bundesfinanzministeriums geworden. Was raten Sie Christian Lindner jetzt?
Ich bin froh, Frau Müller, dass Sie fragen, was raten Sie? Ich habe ja diese Woche hauptsächlich erlebt in den Zeitungen, aber auch im TV bei Lanz oder anderen, dass dort die Frage im Vordergrund stand, wer hat denn jetzt Schuld? So nach typisch deutscher Manier muss ein Schuldiger gefunden werden, damit Rücktrittsforderungen klar werden. Wie wir das bei der Fußballnationalmannschaft ja auch immer haben, wenn es bei Niederlagen kommen, ja, jetzt müsste der Nagelsmann eigentlich auch schon wieder gehen. Also so, das ist typisch deutsche Seele, ne? Und da muss ich sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt zu fragen, wer hat das denn verbockt? Weil so einfach haben sich das die Protagonisten im Finanzministerium, auch in den Landesministerien ja nicht gemacht, sondern es ist sehr dezidiert geprüft worden, ob das, was man hier durchgeführt hat, diese Transaktion, diese Übertragung von Kreditermächtigungen, ob das noch verfassungsgemäß sein könnte. Und angesichts dessen, was ich eben sagte, zu Rücklagen, zu Doppelhaushalten und Ähnlichem, hatte man ja einen Trend hin zur intertemporalen Glättung im Haushaltsrecht. Und insofern hat man entschieden, das zu versuchen, ja, ob das eine Möglichkeit ist. Was man raten kann, ist einerseits jetzt erst einmal diesen Haushalt 2023 glatt zu ziehen. Denn nach dem Urteil ist völlig klar, dass da nicht nur der beklagte Fonds, der Klima- und Transformationsfonds, betroffen ist. Das wäre noch einfach, weil die 60 Milliarden sind nicht ausgegeben. Der Fonds hatte Reserven, der Fonds hat Einnahmen aus der CO2-Bepreisung und konnte seine bisherigen Ausgaben damit tätigen. Aber er wird perspektivisch eben die 60 Milliarden nicht mehr nutzen können. Also werden diese Kreditermächtigungen jetzt gelöscht. Das ist die einfachste Transaktion. Aber man ist ja genauso verfahren beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also dem Sondervermögen, das zwar ursprünglich in der Corona-Krise gegründet worden ist, um Unternehmen zu unterstützen, dann aber im vergangenen Herbst wiederbelebt wurde, um die Gas- und Strompreisbremsen zu finanzieren. Und genauso verfahren heißt, 200 Milliarden Kreditermächtigungen sind letztes Jahr vom Bundestag gewährt worden und vom Kernhaushalt in das Sondervermögen verschoben worden. Dieses Jahr hat man die Gelder ausgegeben. Keine 200 Milliarden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es im Moment etwa 40 Milliarden Euro, die ausgegeben worden sind. Die müssen aber jetzt nach dem Urteil eben dieses Jahr verbucht werden. Und da muss man sagen, für die Verbuchung selber muss ja jetzt ein neues Gesetz her. Und deswegen ein Nachtragshaushalt. Wenn man das aber macht, dann steigt das Defizit des Bundes über das durch die Normallage, die Regelgrenze der Schuldenbremse erlaubte Defizit hinaus, was dieses Jahr wieder gilt. Und deswegen muss eine Notlage erklärt werden, weil man darüber hinausgeht. Jetzt kann man aber nicht sagen, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden und diese Entscheidung ist eine Notlage. Das ist Quatsch. Sondern der Punkt ist eigentlich eher der Bund wusste nicht, dass das Verfassungsgericht so entscheiden wird. Ja, er konnte es nicht wirklich absehen. Also hat er Ende vergangenen Jahres gedacht, er könnte so verfahren wie beim Klimatransformationsfonds. Wenn er nicht hätte so verfahren können, dann hätte er die Ausnahmeregel der Schuldenbremse genutzt und eine Notlage für 23 erklärt. Denn im Herbst war nicht absehbar, wie die Energiepreise sich wirklich entwickeln. Ja? Und so kann er das jetzt noch nutzen, weil man kann ihm nicht negativ anrechnen, dass er erst seit dem 15.11. weiß, was los ist. Und deswegen kann er die Energiekrise als Notlage Anlass nutzen, muss aber sorgfältig argumentieren, warum man dann diesen Fonds brauchte, was die Mittel bringen und so weiter. Ja? Und deswegen werden die Parlamentarier in den nächsten Tagen bis in den Dezember hinein genug zu tun haben, diesen Nachtragshaushalt sorgfältig durchzugehen und zu verabschieden. Und dann haben wir erst einmal 23 glatt gezogen. Weil das alles dann auch zeitlich so knapp wird, ist die Befassung mit dem Haushalt 24, die Schlussentscheidung des Haushaltsausschusses verschoben worden. Und man wird erst im nächsten Jahr den Haushalt 24 beschließen und dann zunächst vermutlich ein, zwei Monate mit vorläufiger Haushaltsführung arbeiten. Und dann kommen die eigentlichen Diskussionen, die jetzt geführt werden, nämlich was machen wir da ab 24? Ja? Da muss man sagen, nimmt man jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dann sind die Möglichkeiten zur Erklärung einer Notlage reduziert. Wir haben, wenn wir das Wirtschaftswachstum anschauen, zwar eine Stagnation, vermutlich auch nächstes Jahr wieder. Und zwar nächstes Jahr wieder, weil weniger Staatsausgaben kommen. Das belastet die Konjunktur ein bisschen. Und das heißt dann schon, dass es wirtschaftlich schwächer läuft, aber ist keine schwere Krise. Ist ja kein Einbruch wie in Corona. Eine Naturkatastrophe ist auch nicht absehbar im Moment. Krieg führen wir nicht. Ich habe Ralf Füchs auf Twitter gelesen oder auf X, wie es ja jetzt heißt, gelesen, der meinte, man könne ja den Ukraine-Krieg als Anlass nehmen. Wir sind keine Kriegspartei. Und nur um die Mittel, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen, auch wirklich aufzubringen, kann man nicht einfach eine Notlage ausrufen. Deutschland ist ja von diesem Krieg nicht unmittelbar betroffen. Das geht gar nicht nach dem Urteil. Ja? So, und was viele immer wieder sagen, die Klimakrise ist doch fast wie eine Naturkatastrophe. Das Gericht sagt explizit, die Klimakrise ist keine Krise im Sinne des Artikel 115. Die Kenntnis von allen politisch Verantwortlichen, dass eine Klimakrise kommt, datiert schon weit zurück und wir machen auch schon einiges dagegen. Also ein Krisenphänomen im Sinne eines exogenen Schocks ist das nicht. Und so bleibt für 24 meines Erachtens nur ein Wirtschaften im Rahmen der Normallage und der Regelgrenze der Schuldenbremse. Und das bedeutet, dass man im Haushalt dann eben Einsparungen vornehmen muss.
Lars, was mich irgendwie umtreibt, sind die Äußerungen, die ich nicht wirklich gut nachvollziehen kann, insbesondere von Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, die irgendwie in gewisser Weise suggerieren, dass die allerwichtigsten Aufgaben, die die Bundesrepublik jetzt lösen muss, alle in diesen verschiedenen Fonds letztendlich stecken oder durch diese bezahlt werden müssen. Also alles, was nicht so wichtig ist, ist relativ sicher. Das liegt im Kernhaushalt. Und alles, was echt wichtig ist, das haben wir auf total wackelige Beine gestellt. Und da gucken wir jetzt doof sozusagen aus der Röhre oder in die Röhre und sagen, oh, das ging ja nicht so. Das Bundesverfassungsgericht hat der Politik jetzt doch mal sehr, sehr scharfe Schranken gesetzt letztendlich. Was wir ja jetzt aus den Urteilen etwa zur ganzen Euro-Thematik nicht gewohnt waren. Aber das jetzt, dass man sagt, also ausgerechnet die Ausgaben, die jetzt in den Fonds stecken sind, scheint ja jetzt so die wichtigsten Ausgaben zu sein, die wir haben, irgendwie überzeugt mich das nicht so richtig. Also ich hätte doch gedacht, wenn man sagt, irgendwas ist wirklich total wichtig, dann sichere ich das in den Kernhaushalten ab und sage, naja, was dann nicht ganz so wichtig ist, das packen wir vielleicht sozusagen eher auf ein wackeliges Gerüst.
Die Sondervermögen, die der Bund hat, existieren ja jetzt nicht nur seit vorgestern. Ja? Es ist ja beispielsweise auch der Fluthilfefonds für die Ahrtalflut von diesem Urteil betroffen. Und da wird auch noch einmal anders gebucht werden müssen. Wir haben also diese Art von Sondervermögen immer wieder.
Gut, bei dem Ahrtal verstehe ich das ja, dass es eine wirklich völlig unvorhersehbare Katastrophe war. Ja, dass man sozusagen in die Bundeswehr nichts investiert hat über Jahre, das war ja nicht völlig unvorhergesehen. Ja, und dass der Klimawandel stattfindet, wissen manche Leute schon ein bisschen länger.
Absolut, ja, nicht nur manche Leute, viele. Aber man muss natürlich sagen, Erstens, die Sondervermögen, die verschuldungsfähig sind, sind insofern verändert worden, als man die Buchungspraxis verändert hat. Das ist halt die große Änderung, die auch dem Bundesverfassungsgericht als fehlerhaft aufgestoßen ist. Ein Element zumindest. Und dann muss man eben auch sagen, Sondervermögen haben den wunderbaren Charme, dass man sie zweckgebunden einrichten kann. Das heißt, man nimmt diese Mittel aus dem Kernhaushalt raus, wo immer auch zwischen den Ressorts und nachher im Bundestag die Verhandlung ist, wer kriegt jetzt wie viel, ja? Und legt es damit fest für die Zukunft. Und hat auf die Art und Weise eben schon mal ein Prä für das, was der Bund in Sachen Investitionen und Ähnlichem machen kann.
Das ist eine relativ theoretische Betrachtung, sehe ich das richtig? Also Klimawandel beinhaltet ja auch Subventionen an Intel zur Ansiedlung von Chipfabriken etwa.
Deswegen war ja gerade der Klima- und Transformationsfonds besonders umstritten. Und beim Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds hat das Bundesfinanzministerium jetzt permanent bei irgendwelchen Ansinnen, dass man jetzt einen Industriestrompreis daraus bezahlen sollte oder irgendwas anderes noch, auch dicht gemacht und gesagt, wir können das jetzt nicht zweckentfremden. Das wird ansonsten nochmal problematischer werden, ja. Während zum Beispiel dieses Sondervermögen für die Flutopfer im Ahrtal ist ja eindeutig darauf konzentriert. Ja?
Und die genau, Mittel da verstehe ich es auch am besten, ja? Tatsächlich, dass man es auch gut abgrenzen kann und nicht sagt, jetzt fangen wir mit allem Möglichen an. Und das war ja beim Klima- und Transformationsfonds, hatte man ja den Eindruck, das ist so ein Topf, aus dem kann ich mich bedienen für alles Mögliche und irgendwie wird alles, was wir auf dem Planeten tun, schon irgendwas mit Klimawandel zu tun haben.
Ja, absolut. Also wir haben ja auch dieses Vorgehen mit Sondervermögen während der Wiedervereinigung gehabt. Und das war der Grund, warum man das, was früher galt, nämlich das Sondervermögen von der Schuldengrenze des alten Artikel 115 ausgenommen sind, das hat man gestrichen. Das heißt, die Sondervermögen fallen unter die Schuldenbremse. Nur hat man ja die zusätzlichen Kreditermächtigungen in einem Ausnahmejahr genommen. Ja? Also da durfte man sich höher verschulden als normal. Und die dann übertragen auf den Fonds, damit er zukünftig Gelder hat. Und genau das ist das Problem, weil das bedeutet ja dann innerhalb der Schuldenbremse, dass die Tilgungsverpflichtungen für die zukünftigen Regierungen noch höher ausfallen. Das heißt, man bindet die zukünftigen Regierungen formal zusätzlich. Die haben noch weniger Spielräume in ihrem Bundeshaushalt durch die Tilgungsverpflichtungen. Und dem hat jetzt das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben. Aber auf was du raus willst, ist natürlich schon, man muss sagen, dass wir ja auch letztlich einen Streit in der Bundesregierung darüber haben, ob die Mittel, die hier eingesetzt werden, insbesondere industriepolitisch eingesetzt werden, ob die richtig eingesetzt sind. Ist das die richtige Klimapolitik, das Land mit Subventionen zuzuschütten, um eine Transformation hinzubekommen? Und das dann auch noch industriepolitisch einzusetzen, um Resilienz des Landes gegenüber geostrategischen Risiken hinzubekommen. Ja, da ist die FDP sicher kritisch, genau wie es die Union ist. SPD und Grüne sind ganz wild darauf, das zu machen. Und da ist die Trennlinie. Wenn wir jetzt nicht die zwei extremen Parteien am linken und rechten Rand des Spektrums im Bundestag sitzen hätten, ja, also AfD und Linke.
Ich hatte mir fast gedacht, dass du die beiden meinst mit den rechten und linken Extremen.
Ja, ich will es nochmal klar machen. Nicht, dass da irgendjemand meint, ich hätte irgendwie jemand Falsches im Kopf. Sarah Wagenknecht ist ja noch nicht als Partei im Bundestag. Wenn man die beiden wegnehmen könnte, dann hätten wir ja wie sonst früher auch die zwei Lager, ja, Rot-Grün und Schwarz-Gelb. Das haben wir aber jetzt nicht. Wir haben eine Ampelkoalition mit drei Parteien und eine dieser Parteien, die sonst im anderen Lager ist, ist eben in der Regierung. Und so kommt dieser Disput zustande, ob das jetzt richtig ist, diese Art von Klimapolitik zu betreiben. Ich meine, ich mache keinen Hehl draus, ich halte davon eigentlich überhaupt nichts. Und schau dir das an, es wird immer wieder gesagt, die Schuldenbremse verhindert Investitionen, ja. Die Investitionsquote des Staates, also staatliche Investitionen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, ist seit 2009 nahezu kontinuierlich in Deutschland angestiegen, also stärker gestiegen als die Wirtschaftskraft. Während das, was im Klima- und Transformationsfonds, aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt wird, das sind fast alles Subventionen, keine Investitionen außer dem, was an Mitteln für die Schiene, für die Bahn zur Verfügung gestellt wird. Ja, das ist der einzige Posten, bei dem man klar sagen kann, das sind Investitionen. Ansonsten hat man die EEG-Umlage, das ist eine Subvention für die Erneuerbaren. Wir haben Intel, wir haben weitere Maßnahmen für den Klimaschutz, insbesondere auch Subventionen, damit die Stahlindustrie umrüsten kann und so weiter. Also die Vorstellung in der Diskussion um die Schuldenbremse ist eigentlich eher, wir wollen Spielraum haben, um noch mehr Subventionen zahlen zu können an die deutsche Wirtschaft. Und da bin ich einfach sehr kritisch und skeptisch.
Du, ich bin da ja genauso skeptisch wie du. Ich will gleich nochmal vielleicht einen Takt nochmal auch sagen zur Logik des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, die mir eigentlich prinzipiell sehr gut gefällt. Aber bevor wir da vielleicht nochmal was zu sagen können, doch nochmal diese Idee, die von vielen momentan geäußert wird, oder die Meinung, dass sie sagen, die Schuldenbremse ist schuld daran, hier haben wir deinen Schuldigen, Lars, dass wir nicht genug investieren in verschiedene Dinge. Ich denke, das ist einfach wirklich totaler Quatsch, um das mal so dezidiert zu sagen. Warum? Investitionen sind politisch immer total unattraktiv. Ja, Politiker investieren nicht gerne, ja, oder lösen Investitionen aus, weil was hat man davon? Man hat Kosten, die heute anfallen, und der Nutzen ist irgendwann in der Zukunft. Ja, und das sehen wir bei allem, ob es Bildung ist, ob es Infrastruktur ist, ob Digitalisierung. Ja, man unternimmt prinzipiell nicht gerne irgendwie eine Politik, wo ich heute Kosten habe und in der Zukunft irgendwann der Nutzen, wenn ich im Zweifel gar nicht mehr im Bundestag sitze. Und von daher gibt man immer lieber direkt Leuten Geld in die Hand, also irgendwelche Konsumausgaben oder Umverteilung, wo die direkt was von haben und was mir dann hoffentlich hoch angerechnet wird und ich meine Wiederwahl sichern kann in der Zukunft. Von daher, wenn wir jetzt sagen, wir konnten nicht investieren, das stimmt einfach nicht. Wir haben Rekordsteuereinnahmen. Wir saufen ab im Geld, im Grunde genommen. Ja, und dass man dann sagen kann, ja, aber das reicht nicht. Ja, wir müssen sozusagen Geld für Investitionen haben, was es nirgendwo anders gibt. Das ist doch Quatsch. Ja, das glaubt doch keiner. Es ist doch vielmehr so, vielleicht investieren wir dann aus dem Klima- und Transformationsfonds, falls das überhaupt passiert. Du hast es ja schon richtig dargestellt. Ja, aber das führt doch dazu, dass wir sagen, na gut, dann müssen wir im Kernhaushalt nicht so viel Geld für Investitionen bereitstellen. Ja, dann können wir das für irgendwelche anderen Dinge ausgeben, die uns auch ganz gut gefallen. Also das, ich habe den Eindruck, es sind reine Verdrängungseffekte. Und das große Problem ist eigentlich, dass Investitionen politisch total unattraktiv sind, weil letztendlich damit kann ich Demonstrationen vielleicht erzeugen, aber keine gute Stimmung bei vielen Leuten.
Absolut. Also ja, nichts hinzuzufügen. Das ist einfach das Problem. Wir haben diese Verschuldungsneigung in der Politik, die aus unterschiedlichen Gründen zustande kommt. Und ein Grund dafür ist, dass letztlich die effiziente Verteilung von öffentlichen Ressourcen über die Zeit hinweg, intertemporal, dass die hinten runterfällt in den politischen Entscheidungen. Es kommt immer auf das Jetzt, Hier und Heute an. Und da will man irgendetwas machen. Man muss politische Aktivitäten zeigen. Man muss auch seine Klientel irgendwie bedienen.
Und das wird ja ganz offen so gesagt. Die sagen ja, das wirkt ja nicht so schnell. Ja.
Genau, genau. Es wird offen gesagt. Und auch Klientel bedienen ist ganz eindeutig. Ja, also das wird auch sofort ganz eindeutig gesagt. Ja, das kriege ich bei meinen Wählern nicht durch. Oder ich muss doch was für meine Wähler und Wählerinnen machen. Ich habe für die Politik ja sehr viel Verständnis. Als politischer Ökonom kennt man das und weiß, wie die Mechanismen sind. Und manchmal kann man auch Mitleid haben mit dem einen oder anderen Politiker, die Art und Weise, wie er oder sie angegangen wird. Aber es ist gleichwohl so, dass es diese Problematik gibt, politökonomisch eine Verzerrung hin zu höheren Defiziten und damit höherer Verschuldung im Zeitablauf. Und die Schuldenbremse unterbindet das.
Deswegen in gewisser Weise gefällt mir das auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, und ich sehe auch gar nicht so den Widerspruch, den Robert Habeck da etwa vermeintlich zu sehen scheint, dass er sagt, guck mal, das Bundesverfassungsgericht, das hat uns doch jetzt wirklich ins Aufgabenheft geschrieben, dass wir Klimaschutz betreiben müssen mit dem Urteil von vor 2 Jahren, ist es jetzt her, glaube ich, als gesagt wurde, guck mal, ihr tut heute nicht genug für den Klimaschutz, ihr verschiebt die ganzen Kosten in die Zukunft für die zukünftigen Generationen, ihr müsst heute mehr machen, sonst haben die ja gar keine, aber sonst schränkt ihr deren Freiheiten ein, was zu tun, wenn die das später alles machen müssen. Und in gewisser Weise sehe ich da eine Konsistenz, dass man sagt, genauso machen wir es bei der Schuldenbremse auch. Jetzt hat die Politik ja gesagt, okay, dann machen wir mehr heute für den Klimaschutz, vermeintlich zumindest. Aber die Kosten lassen wir trotzdem der zukünftigen Generation da. Ja, wir schieben das alle in irgendwelche Fonds und die sollen das bitte schön zurückzahlen in der Zukunft. Ja, und dass das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, nee, also genau wie du es beschrieben hast eigentlich, ihr könnt jetzt denen auch nicht die ganzen Rückzahlungsverpflichtungen sozusagen dadurch Taschenspielertricks auferlegen, verstehe ich durchaus.
Ja, weißt du, Taschenspielertricks, also...
Ja, also, okay, ja, ich will jetzt despektierlich sein. Ja. Ich glaube schon, die Leute haben sich da ernsthafte Gedanken gemacht, aber natürlich... Ja. Mir kommt das nicht so vor, als wenn das nicht auch ein bisschen Trickserei war. Ja.
Ja, aber du weißt ja, dass es immer auch Spielräume gibt. Wenn wir die Jahresbilanz von Unternehmen anschauen, gibt es auch Spielräume. Und immer wieder müssen auch Gerichte dazwischengrätschen und sagen, nee, so dürft ihr ja, das nicht machen.
Meine moralischen Ansprüche an den Staat wären höher als die an private Unternehmen, muss ich zugeben.
Ja. Siehst du, und da geht eigentlich schon das Problem los. Ja, ich habe keine höheren moralischen Ansprüche an den Staat als an die Unternehmen. Ich weiß eigentlich, dass alle Menschen irgendwie keine Engel sind, egal wo sie jetzt aktiv sind, ob im Unternehmen oder beim Staat. Und dann ist das einfach so, ja.
Ja, der Unterschied ist aber, manche tun so, als wenn sie Engel wären und die anderen sagen, ja gut, inzwischen tun alle, als wenn sie Engel wären vielleicht. Vielleicht genau. Hast du recht.
Genau. Ja, Bullabü ist ja halt. Bullabü halt. Also ich meine, ein Punkt, der, glaube ich, noch ganz wichtig ist am Urteil, den wir noch nicht angesprochen haben, auch weil er so ein bisschen technisch klingt, aber das ist relativ wichtig. Das Gericht hat ja durchaus mit dem ersten Grund, warum es gesagt hat, dass dieses Vorgehen, der Nachtragshaushalt, der zweite Nachtragshaushalt 2021 ist verfassungswidrig, klar gesagt, was darf man denn in der Ausnahmesituation überhaupt machen? Ja, die Ausnahmeregel ist ja Teil der Schuldenbremse. Man zieht die Ausnahme, indem man eine Notlage erklärt, mit Kanzlermehrheit. Und dann muss man aber erstens sagen, worin besteht die Notlage? Was macht sie eigentlich aus? Es muss ein exogener Schock sein. Also das Gericht sagt klar in der Definition der Notlage, was geht und was nicht geht. Und es sagt dann darüber hinaus, dann muss die Regierung auch noch darlegen, inwiefern die Maßnahmen, die sie ergreift, geeignet sind, diese Krise zu überwinden oder abzumildern, ja, dass man da durchkommt. Also man muss auch wirklich die Zielgerichtetheit dieser Maßnahmen darlegen. Und je weiter entfernt man von einem exogenen Schock ist, umso höher werden diese Darlegungspflichten. Ja? Umso höher ist der Anspruch daran, dass diese Erklärung gut genug ist. Und das schränkt dann schon auch das ein, was man wirklich in der Notlage machen darf. Man kann sich nicht auf eine Bananenkiste stellen und sagen, ich habe jetzt jedes Jahr Notlage, wunderbar. Also das hilft dann der Schuldenbremse schon auch ein gutes Stück weiter. Das muss man klar sagen.
Auf eine Bananenkiste darf ich mich nicht stellen. Okay, das ist klar.
Na, wobei, wenn man die Berichterstattung der vergangenen Tage intensiver verfolgt hat, bekommt man den Eindruck, dass das Karlsruher Urteil der exogene Schock ist.
Ja, für die Politik mag das ein Schock sein, aber es steht ja klar im Grundgesetz drin, dass eine Notlage nur dann auftritt, wenn es ein Ereignis ist, das sich der Kontrolle des Staates entzieht. Wenn ich das richtig verstehe, ist das Bundesverfassungsgericht Teil dieses Staates und insofern entzieht sich dieses Urteil nicht der Kontrolle des Staates. Also ist das kein Anlass, um eine Notlage auszurufen.
Das hat einen gewissen Humor, würde ich sagen, ja, dass man sagt, wir haben jetzt Gesetze gemacht, wir vielleicht nicht, aber unsere Vorgänger. Und jetzt sind wir total überrascht davon, dass die auch durchgesetzt werden, diese Gesetze.
Ja.
Ich meine, letztendlich, das sieht man ja auch, so eine gewisse Skepsis war bei vielen doch da, ob das hält.
Also ja, es war Skepsis da. Es war auch beim Bundesfinanzminister Skepsis da. Er hat das ja immer wieder auch geäußert, auch im Hinblick auf Zweckentfremdungen von anderen Sondervermögen, wie etwa dem WSF. Also es war auch durchgehend Skepsis immer wieder im BMF bei all diesen Maßnahmen und den Vorstellungen, dass man da machen könne, was man wolle. Ich glaube aber, dass man auch nochmal anerkennen muss, dass das Gericht in diesem Urteil das Demokratieprinzip nochmal deutlicher herausarbeitet und klar sagt, ein Gesetzgeber, der mit Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz ändert, sorgt für eine hohe demokratische Legitimation der dort festgelegten Regeln. Wenn das später im Sinne einer Selbstbindung andere demokratische Entscheidungen restringiert, ist das kein Verstoß gegen das Demokratieprinzip, wie das von manchen Kreisen ja behauptet wird. Sondern es ist eigentlich eher eine Stärkung des Demokratieprinzips, wenn man dafür sorgt, dass man über die Zeit hinweg eben genügend Spielräume hat, um Politik zu machen.
Ich meine, das ist ja bei allen Dingen, die in der Verfassung stehen. Ja, deswegen wundert mich auch, dass man sagt, das schwächt das Demokratieprinzip. Also dann müsste man sich gedanklich von allen Arten der Verfassung verabschieden und sagen, die jeweilige Mehrheit kann nicht frei entscheiden, was sie will. Das geht aber nicht nur in Bezug auf die Schuldenbremse, das gilt in Bezug auf allem, was in unserer Verfassung steht. Letztendlich, sonst stimmt es nicht in der Verfassung. Ja?
Ja, das ist natürlich absolut korrekt, was du sagst. Und man muss auch nochmal sehen, als dann die Länder in Deutschland ihre Schuldenbremsen verabschiedet haben, gab es ja auch eine Volksabstimmung in Hessen, weil es in Hessen ein obligatorisches Verfassungsreferendum gibt. Also Veränderungen der hessischen Verfassung müssen vors Volk. Dann haben 70% der Stimmberechtigten der Schuldenbremse zugestimmt. Und man kann wirklich nicht sagen, nach der damaligen Referendumskampagne, die da stattgefunden hat, das war 2011 im März, war diese Entscheidung, dass es da jetzt keine Kenntnis der Stimmberechtigten gegeben hätte, was die Schuldenbremse im Großen und Ganzen macht. Ja, also es ist dahinter auch noch zusätzlich, wenigstens in einem Land dann auch belegt, eine demokratische Legitimation, die eben besonders stark auch runter auf die Bevölkerung geht. Und das zeigt sich im Moment auch in Umfragen. Ja.
Herr Haukapp, zurück zu Ihnen. Sie haben vorhin so betont, dass wir bereits gewaltige Steuereinnahmen haben. Dennoch war jetzt immer wieder zu hören, dass man die jetzt entstandenen Löcher doch durch Steuererhöhungen schließen könne. Was Sie bislang hier immer abgelehnt haben, hat sich Ihre Haltung vor dem Hintergrund der Entwicklung jetzt geändert?
Die hat sich eigentlich nicht geändert. Wir haben ja nach wie vor erhebliche Probleme mit den Rahmenbedingungen in Deutschland an vielen Ecken und Enden. Das sind natürlich nicht nur die Steuern. Das stimmt, die Steuern sind zwar sehr hoch im internationalen Vergleich, die wir hier haben. Es sind auch andere Dinge wie die hohen Energiekosten, der Arbeitskräftemangel, die überbordende Bürokratie, der suboptimale Zustand der Infrastruktur und vieles andere. Also das sind nicht nur die Steuern in der Tat. Aber gleichwohl, dass wir sagen, sozusagen wir machen uns große Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit, ja, und als Reaktion verschlechtern wir nochmal die allgemeinen Rahmenbedingungen. Das scheint mir da sehr kontraproduktiv zu sein. Also von daher hat sich da das Ganze nicht geändert. Und angesichts der tatsächlich ja Rekordeinnahmen an Steuern, also wir haben nicht ein Problem, dass es zu wenig Geld gibt, ja, was immer so kolportiert wird. Ja, wir haben von Jahr zu Jahr mehr Geld. Und von daher ist dieser Ansatz zu sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen, sag mal, Tabula rasa machen und alles auf den Prüfstand wirklich stellen, aus meiner Sicht ein ganz vernünftiger Ansatz. Das ist ja auch eine Chance, ja, zu sagen, bisher haben wir irgendwie die Kraft nicht gefunden, wie Lars das am Anfang gesagt hat, wenn ein Problem gekommen ist, haben wir immer gesagt, da schmeißen wir jetzt jede Menge Geld drauf und dann ist das Problem weg. Ja, diese Politik, die hat jetzt irgendwo ein Ende gefunden, muss man sagen. Das kann man so einfach nicht mehr machen, dass man einfach alles mit Geld zukleistert. Sondern man muss ein bisschen darüber nachdenken, wo es wirklich sinnvoll ausgegeben wird. Ja, und was einem wirklich wichtig ist. Und wenn einem das wirklich wichtig ist, dann würde ich nochmal dafür plädieren, ja, dann sollte man das auch gut absichern, dass diese Ausgaben getätigt werden können und nicht sagen, was wirklich wichtig ist, das schieben wir in irgendwelche Fonds mit wackeligen Konstrukten.
Ja, absolut. Wir haben ja Zielkonflikte, die dann gelöst werden müssen. Und wenn man immer wieder mehr Geld zur Verfügung hat, dann braucht man sich nicht darum zu kümmern, diese Zielkonflikte zu lösen. Dann gibt's Geld für beides. Und jetzt geht das eben nicht mehr so einfach. Das heißt, jeder muss im Grunde bei seinen Lieblingsprojekten nochmal gucken, wo er Abstriche machen kann. Und dann müssen Kompromisse her, um diese Zielkonflikte eben aufzulösen. Das ist die ureigenste Aufgabe von Politik in der Demokratie, dass man im Verhandlungsprozess zu einem Ergebnis kommt. Oder wie Wolfgang Kubicki das gesagt hat, gestern war Bullabü, jetzt ist wieder Politik an der Reihe.
Na, ich meine eigentlich sozusagen, diese Idee früher war ja so, dass wir sagen, irgendwie hatten wir doch das Gefühl, man kann alles haben. Das eine tun und das andere nicht lassen. Das war sozusagen die Philosophie. Ja, eigentlich können wir alles machen, was wir wollen. Das geht jetzt leider nicht mehr, nicht nur wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, auch weil wir eigentlich gesehen haben, dass wir doch die Bedingungen so geschaffen haben mittlerweile, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht in so einem fantastischen Zustand ist, gut besser als die deutsche Nationalmannschaft. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch.
War eine gute Überleitung, Justus.
Ich wollte gerade sagen, nicht später. Wir sind tatsächlich schon durch für heute und kommen jetzt zur Nachspielzeit. Sie haben es gesagt, der deutsche Fußball ist noch weniger in einem fantastischen Zustand als die deutsche Wirtschaft. Zwei Niederlagen in Folge für Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Ja, vor allen Dingen gegen Österreich. Das kann ja echt nicht wahr sein. Ja? Das war früher eigentlich immer Anlass für Spott und das ist es auch dieses Mal. Und
nur andersrum.
Ja, das ist unglaublich. Ja? Also man muss schon sagen, Hansi Flick hat Glück, dass er nicht diese zwei Spiele verloren hat, weil dann hätte er ganz sicher gehen müssen. Jetzt ist das Problem, dass wir den Nagelsmann jetzt seit kurzem in der Nationalmannschaft haben. Aber jetzt nochmal ernsthaft, wenn man sich das anguckt, was die deutsche Abwehr sich im Moment leistet, ist es schon eine ziemliche Katastrophe. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Ob es daran liegt, wie die Mannschaft taktisch aufgestellt ist, wie sie zusammenspielt, dass sie halt wenig miteinander Abläufe trainieren kann oder so. Oder ob es auch an den Personen liegt. Ich habe mir ja beim Spiel Dortmund gegen Bayern München angeschaut, wie Leroy Sané Hummels hat stehen lassen. Das war schon ungeheuer. Das sah wirklich so aus, als wenn ein TGV den stehenden ICE überholt. Ja? Mats Hummels bei all seinen Verdiensten ist jetzt dann doch schon in einem gewissen Alter und hat nicht mehr diese Schnelligkeit, die die jungen Spieler haben, die da im Sturm bei anderen Mannschaften sind. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns dann mal überlegen, ob wir nicht in der Abwehr ein besseres Quartett hinkriegen.
Ja, ich denke, also das war ja jetzt doch sehr ernüchternd. Man muss es ja so sehen. Ja, man kann nur hoffen, dass es irgendwie durch irgendein Wunder noch besser wird. Der Trainerwechsel, sozusagen, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht auf den ersten Blick. Ja, aber die Frage ist auch, ob weitere Trainerwechsel irgendwas bewirken würden an irgendeiner Stelle. Und da ist doch eher vielleicht ein Mannschaftswechsel angezeigt. Ich habe mich schon gefragt, ob man nicht sagt, komm, lass uns einfach die Mannschaft von Darmstadt 98 nehmen und dann spielen die halt für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, das wird im Zweifelsfall besser ausgehen als die Truppe, die da jetzt spielt.
Ja, wir könnten auch Bayern München nehmen. Das Problem ist, dass da gerade auch in der Abwehr lauter nicht-deutsche Spieler sind. Also, egal wen du jetzt nimmst, ne?
Ja, Bayern München hat zu viele internationale Spieler, dann nehmen wir irgendeinen, ja.
Den ersten FC Saarbrücken.
Genau. Die können wir meinetwegen nehmen. Also das ist ja wirklich ein Drama, muss man sagen. Schwer zu verstehen, wie man das so hat vergurken können. Aber ich habe schon überlegt, jetzt kann man ja dann zu den Spielen nächstes Jahr, die erste Verlosung hat ja gerade stattgefunden, dieser Tickets, dann sich überlegen, zu wem man eigentlich dann nach der Vorrunde halten will. Ja, vielleicht zu Österreich. Ich fand, die haben das ganz gut gemacht. Ich bin jetzt ein bisschen für Österreich bei der Europameisterschaft.
Was bekommen wir letztlich eher geregelt, den Fußball oder den Haushalt, Herr Feld?
Die politischen Fragen rund um den Haushalt. Das wird viel schneller gehen. Also wir werden, wie gesagt, jetzt sehr schnell bis zum Ende dieses Jahres den Nachtragshaushalt 23 haben. Wir werden dann sehen, was die Notwendigkeiten in 24 sind. Ich vermute mal, dass spätestens Ende Januar, vielleicht Anfang Februar, der Haushalt 24 dann letztlich beschlossen wird. Und dann muss man eigentlich auch schon den 25er mit andenken bei dem, was man für 24 verabschiedet. Und damit haben wir die Perspektive finanzpolitisch für diese Regierungskoalition und werden dann alles Weitere erst später sehen können.
Herr Haukapp, Sie sind auch so optimistisch?
Ja, bin ich doch. Ich glaube, in der Politik letztendlich ist ja die Notwendigkeit da auch größer, wenn man es mal so betrachtet. Und vielleicht auch die Ernsthaftigkeit der Lage. Ah, gut, der wird dem DFB auch bewusst sein letzten Endes, aber ich habe den Eindruck, in der Politik, da rauft man sich jetzt doch zusammen und versucht, die Probleme zu lösen. Also ich habe einen Optimismus, dass wir das eher hinkriegen. Beim DFB, da ist der Optimismus nicht allzu groß, dass das schnell irgendwas wird. Vielleicht langfristig wieder.
Das lassen wir als Schlusswort für heute stehen. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Danke natürlich auch an Sie beide, insbesondere für den zumindest politisch positiven Ausblick. Wir sind zurück am 9. Dezember.
Ja, liebe Frau Müller, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, gute zwei Wochen, bis wir uns dann wiederhören, hoffentlich wiederhören. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie zuversichtlich. Es ist nicht alles so schlimm, wie die Hysterie in den öffentlichen Diskussionen es darstellt.
Trotz schwieriger Zeiten hat es Spaß gemacht zu diskutieren. Behalten Sie einen gewissen Optimismus, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich, dass wir uns in zwei Wochen wieder sprechen. Und bis dahin wünsche ich eine trotz stürmischer Zeiten vergnügliche und vielleicht auch ein bisschen besinnliche Adventszeit, die ja jetzt startet. Also bis dann.
Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.